Vorweg ein kurzer Hinweis. In dieser Podcast-Folge gibt es stellenweise Nacherzählungen oder Beschreibungen von Tod- und Suizidgedanken. Falls du dich mental gerade nicht dazu in der Lage fühlst, das zu hören, lässt du diese Folge vielleicht besser weg oder hörst sie zu einem späteren Zeitpunkt.
Die Geschichte von Erna ist für mich besonders durch die große Liebe zu ihrer Mutter. Ich habe ja schon ganz viele Überlebensgeschichten gehört und die Familie steht viel im Vordergrund. Aber diese große Überzeugung davon, dass man der Mutter folgen muss, egal wohin sie geht, dass man auf die Mutter aufpassen muss und dass man auch nach dem Tod der Mutter die Geschichte weitertragen muss, im Auftrag für die Mutter, das fand ich bei Erna immer sehr beeindruckend. Und das ist auch meiner Erfahrung nach das, was dann die Jugendlichen immer sehr gecatcht hat an der Geschichte.
In unserer 11. Folge erzählt Katharina Müller-Spirawski von der Zeitzeugin Erna de Vries. Katharina ist 34 Jahre alt, zweifache Mutter und Mitgründerin von Zweizeugen e.V. Sie hat Erna 2011 kennengelernt und daraufhin für den Verein interviewt. Katharina ist dadurch zu Ernas zweiter Zeugin, ihrer Zweizeugin geworden. Als diese wird sie heute Ernas Geschichte erzählen. Mein Name ist Bernadette Schendina und das ist Geschichten, die bleiben, der Podcast von Zweizeugen e.V.
Also für mich gehört Erna immer untrennbar zum Verein, weil das für mich tatsächlich der Anfang von allem war. Ich bin schon ganz, ganz lange die Zweizeugin von Erna. Ich habe sie schon 2011 das erste Mal treffen dürfen, noch innerhalb meines Studiums und habe sie in den Jahren bis zu ihrem Tod im letzten Jahr auch eigentlich mehrmals im Jahr getroffen, auch persönlich besucht, immer wieder zu Hause. Und sie war tatsächlich so was wie eine gute Freundin und darum bin ich besonders froh und dankbar, das heute erzählen zu können. Erna kennengelernt habe ich noch im Studium. Ich habe Lehramt studiert und innerhalb eines Religionsseminars von mir war sie eingeladen, vor einer Grundschulklasse zu sprechen. Also ich habe sie tatsächlich auch das allererste Mal im Schulkontext gehört, ihre Geschichte bezogen auf die Grundschule erzählt. Und sie hat da gesessen. Wir haben sie abgeholt damals, hatten irgendwie koscheren Kuchen besorgt und es war ganz aufregend alles für mich auch, weil ich das vorher auch noch nie eine Zeitzeugin getroffen hatte. Und dann saß sie da umringt von, ich weiß nicht, ich würde sagen 20 Viertklässlern in Osnabrück und die waren alle ganz neugierig und aufgeregt und sie hat ihre Lebensgeschichte erzählt und ich war eigentlich total betroffen. Aber man sitzt da eben in so einer Klasse mit so Viertklässlern, die auf dem Schul hin und her rutschen und dann auch zwischendurch Fragen stellen. Und eine der ersten Fragen war, was ist denn eigentlich eine Gaskammer? Und das war mir so unangenehm als Erwachsene. Ich saß so peinlich berührt und habe gedacht, oh Gott, wie kann man eine Überlebende das fragen, die ihre Mutter in einer Gaskammer verloren hat? Wie schrecklich, wie schrecklich. Aber Erna hat so cool reagiert und hat das einfach erklärt. Und ich dann dachte ich, oh Gott, der arme Junge, wie geht er jetzt nach Hause? Aber auch der hat so cool reagiert, dass ich dann gemerkt habe, dieser Charme und das Ganze liegt so in mir, in meinem Erwachsenenleben und in dem, was ich schon darüber weiß und aber auch wie Geschichte mir vermittelt wurde. Und im Prinzip habe ich durch Erna und diesen Jungen gelernt, dass man Geschichte auch anders weitertragen kann, ohne diese Scham, ohne den Zeigefinger, mit aber ganz viel Aufmerksamkeit.
Daraufhin entstand die Idee, die Geschichte von Erna festzuhalten und sie in die damalige Ausstellung des Vereins aufzunehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten unsere Gründerinnen insgesamt 9 ZeitzeugInnen interviewt. Allesamt in Israel. Erna war die 10. und die erste Zeitzeugin in Deutschland, mit der wir gesprochen haben.
Ich war sehr beeindruckt davon, was für eine unfassbar schöne, ordentliche Frau sie war. Also sie kam, das ist so ein Wort, das ich auch von meiner Oma habe, glaube ich, aber das passte perfekt. Sie kam adrett in die Schule und ich war so beeindruckt davon. Sie hat immer so was Hellrosanes, also ich verbinde sie immer mit so einem Hellrosa, was Hellrosanes angehabt, eine Hellrosa Bluse oder ein Tuch um. Die Haare hatte sie immer unfassbar perfekt und sie hatte auch so eine Art. Sie sprach sehr aufgeräumt, sehr ordentlich. Sie hat die Antworten, die sie ja spontan geben musste den Kindern, auch immer sehr ordentlich gemacht. Also es war wirklich so ein ordentliches, adrettes Gefühl ihr gegenüber, aber dabei dabei sehr, sehr klug und auch liebevoll. Also es gibt ja auch so adrette Menschen, wo so ein bisschen komisches Gefühl bei ist, aber bei Erna gar nicht. Die war immer offen und herzlich und liebevoll. Und ja, das war im Prinzip mein erster Eindruck und der hat sich auch immer bestätigt. Also immer, wenn ich sie gesehen habe, blieb dieser Eindruck. Ich erinnere mich immer so gerne an eine Geschichte bei Markus Lanz, als wir eingeladen waren und Sarah da beim Markus Lanz sprechen durfte und Erna ja auch eingeladen war, wo sie dann der Maskenbildnerin oder Visagistin, was auch immer sie war, verboten hat, ihre Haare zu machen, weil sie es nicht richtig hinbekommen hat. Das macht meine Tochter jetzt, das können sie doch gar nicht. Und das war überhaupt nicht unangenehm. Jedem anderen Schauspieler hätte man vielleicht so ein dievenhaftes Verhalten vorgeworfen, aber bei ihr war das so, ach Gott, das war irgendwie sympathisch. Ihre Tochter hat das dann gemacht und keiner war ihr böse und alle haben ein bisschen geschmunzelt und gesagt, ja, sie hat eine gewisse Vorstellung und die kann eben nur die Tochter erfüllen. Das ist auch in Ordnung. Also so war Erna für mich und das ist sie auch geblieben, immer.
Erna de Vries wurde am 21. Oktober 1923 als einziges Kind von Jakob und Jeanette Korn in Kaiserslautern geboren. Ernas Vater war Protestant, ihre Mutter Jüdin. Die beiden haben geheiratet, auch wenn ihre Familien nicht wirklich begeistert waren.
Alle Großelternpaare waren nicht so glücklich mit der Hochzeit der verschiedenen Religionen. Auch Geschwister von Jakob haben sich komplett abgewendet von ihm. Aber für Erna war das der Grund zu überleben. Und das hat sie immer wieder auch betont, dass es für sie sehr beeindruckend ist, dass diese verschiedenen Religionen gemacht haben, dass sie heute noch da sitzen könnte. Ernas Kindheit war die ersten Jahre sehr, sehr schön, geprägt von einem liebevollen Zuhause. Sie war Einzelkind. Ihre Eltern waren mit Teilhaber einer Spedition. Ihr Vater hat ganz gut verdient. Sie hatten also gutes Geld. Es waren keine Sorgen, bis dann ihr Vater 1931 an einem Herztod starb. Die Mutter mit Erna alleine blieb und damals aber noch relativ selbstverständlich die Geschäfte mit übernahm. Also sie wurde auch Teilhaberin in der Speditionsfirma, hat gearbeitet, die Familie versorgen können. Natürlich ist der Tod eines Vaters ganz furchtbar, aber Erna sagt eben auch, sie war 7, sie hat nicht so viele Erinnerungen an diesen Mann, außer eben, dass es eine wohlige Kindheit war und sie sich behütet gefühlt hat. Das war das, was sie über ihre Kindheit viel erzählt hat, bis dann eben 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen und sie sagte, sie hat sich ja nicht für Politik interessiert, welches Mädchen in dem Alter tut das schon. Aber sie hat durchaus gemerkt, dass die Mutter angespannt war, dass es da irgendwie diese Krise im Hause spürbar war und dass aber auch Anfeindungen schon passiert sind. Also von Kindern, dass plötzlich auf dem Schulhof ganz selbstverständlich war, nicht mehr, ich weiß nicht, was damals ein Schimpfwort war, aber diese Schimpfwörter nicht mehr zu nutzen, sondern eben zu sagen, du Jude als Schimpfwort. Das hat sie immer beschäftigt. Das hat sie wohl auch nach Hause getragen und versucht irgendwie zu besprechen. Aber ja, die Mutter hatte auch natürlich keine Antworten. Und sie hat einfach die Anspannung gemerkt. Und da im Prinzip endete da schon ein bisschen die Kindheit.
Sie hatte ganz gute Zeugnisse. Aber durch die Anfeindungen außerhalb, zum Beispiel wenn wir mit Kindern spielten, und es kam eine kleine Differenz auf, wenn ich gleich spiele ich mit dir, du, das hörte man immer wieder. Und das denn als Schimpfwort zu hören, das war für mich ganz schrecklich.
Seit 1933, seit der Machtergreifung durch Hitler und die NSDAP, wurden verschiedene antijüdische Gesetze und Verordnungen erlassen und im September 1935 dann die sogenannten Nürnberger Gesetze verabschiedet. Diese waren für als Juden und Jüdinnen Verfolgte besonders einschneidend. Die Grundlage dieser Gesetze war die pseudowissenschaftliche Rassentheorie aus dem 19. Jahrhundert, die Menschen in verschiedene Rassen einteilte. Dass es keine menschlichen Rassen gibt, wissen wir heute. Insgesamt erließen die NationalsozialistInnen bis 1945 über 2000 antijüdische Gesetze, Erlasse und Maßnahmen im Deutschen Reich und den besetzten Gebieten. Eines dieser Gesetze führte 1935 zum Ausschluss von Ernas Mutter aus dem Speditionsverband, sodass sie die Teilhabe des Betriebs abgeben musste.
Sie hat dann ihren Teil an der Firma an den nicht-jüdischen Teilhaber übergeben und konnte kein Geld mehr verdienen. Sie hat kurz noch das Taxifahren begonnen, durfte aber nur noch jüdische Menschen fahren, sodass es dann auch kein wirklicher Erwerb mehr war. Und so haben sie von den Ersparnissen gelebt. Erna ging auf die Volksschule und wechselte dann 1935 auf Anraten der Lehrkräfte durch schon beginnende Anfeindungen und beginnende Repressalien auch an eine katholische Privatschule. ein Lyzeum, das ihr sehr gefallen hat. Sie sagt, das war wie so eine kleine eigene Welt. Da gab es kaum Anfeindungen. Das Lehrpersonal war offen. Die Schüler haben sie nicht geärgert, soweit sie sich erinnert hat. Und es war für sie wirklich ein guter Ort. Allerdings konnte die Mutter sich auch nach einiger Zeit das Schulgeld dann gar nicht mehr leisten. Das war eine Privatschule und die war teuer. Sie hatten die Ersparnisse und Ernas Noten sackten auch ab. Einfach, wie Erna sagt, aufgrund der Ereignisse drumherum. Also sie hat ja durchaus mitbekommen, was in der Welt passierte, wie sich alles verändert hat. Und so entschied die Mutter, nach 2 Jahren ungefähr, sie aus der Schule zu nehmen. Und sie musste in die jüdische Sonderklasse 1937. Und das war ein großer Einschnitt, weil in dieser Klasse waren dann 28 Kinder von der 1. bis zur 8. Klasse. Und Lernen war schwer. Also sie sagt, es war auch ein guter Ort, weil man nicht angefeindet wurde. Es waren ja nur jüdische Kinder dort. Aber zum Lernen und zum Lehren, auch für den Lehrer, war das schwer. Da hat man dann nicht mehr so viel mitgenommen. Als sie dann die Schule verlassen musste nach der 8. Klasse, ging sie zum Arbeiten erstmal in eine Wäschenäherei. Das gab gar nicht mehr so viele andere Möglichkeiten. Sie wollte immer Ärztin werden, aber ihre Noten waren überhaupt nicht mehr gut genug und es war ja auch schon gar nicht mehr möglich, Medizin zu studieren. Sodass sie sich erstmal mit einer Aushilfsarbeit über Wasser hielt, bis dann 1938 die Reichspogromnacht stattfand.
Bei den Novemberpogromen wurden als Juden und Jüdinnen Verfolgte zum ersten Mal in einem solchen Ausmaß von den NationalsozialistInnen, ihren AnhängerInnen und MitläuferInnen öffentlich gewaltvoll angegriffen. Es wurden tausende Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen zerstört. Über 26.000 als Juden verfolgte Männer wurden infolge der Pogrome verhaftet und in Konzentrationslager deportiert. Mehr als 1.300 als Juden und Jüdinnen Verfolgte starben während oder in unmittelbarer Folge der Pogrome.
Die Novemberpogrome waren für Erna der Moment, in dem sie erwachsen werden musste. Also durch das Novemberpogrom und das, was sie mit ihrer Mutter da erlebt hat, wie die Mutter auch reagiert hat, ist ihr klar geworden, ich kann jetzt nicht mehr mit allen meinen Traurigkeiten und Belangen zu Mama kommen. Ich muss jetzt meine Mutter auch mitstützen. Also dieser Moment von, ich verstehe jetzt, es geht so nicht mehr, ich bin jetzt kein Kind mehr, der kam eigentlich in der Reichspogromnacht auf Erna zu. Sie hat in der Nacht, es war für sie tagsüber erlebt, wie sie noch arbeiten ging in die Wäschenäherei und etwa nach einer Stunde dann gesagt wurde, die Juden dürfen dort nicht mehr arbeiten, sie müssten die Wäschenäherei verlassen. Sie ist direkt nach Hause gefahren und hat ihre Mutter abgeholt und die beiden haben überlegt, wo können wir hin, wo ist es jetzt noch sicher? Ein ehemaliger Fahrer aus der Spedition hatte sie schon morgens gewarnt, dass es Unruhen in der Stadt gäbe und jüdische Geschäfte und Wohnungen angegriffen würden.
Ich wollte auf keinen Fall dabei sein, wenn man unser Haus zerstört, wenn man die ganze Einrichtung zerschlägt. Und ich wusste mir keinen Rat. Und ich schlug dann vor, mein Vater war ja nicht Jude. Er war aber tot, konnte uns nicht mehr helfen. Aber das schien mir die einzige Möglichkeit, und sie in Sicherheit, und eine gewisse Sicherheit zu haben. Ich habe gesagt, wir gehen zum Friedhof, zu Vaters Tag.
Sie sind dorthin und haben erstmal abgewartet, aber Erna hat eben auch von Weitem die Unruhen gehört und konnte das eigentlich dort gar nicht mehr aushalten. Also sie hatte eine Unruhe, sie wollte wissen, was passiert ist, die Mutter hatte aber zu viel Angst. Und Erna ist dann alleine zur Wohnung gegangen und wollte schauen, was da gerade passiert. Und sie kam auch genau in dem Moment, als gerade in der Wohnung die Krawalle herrschten. Und sie stellte sich hin und schaute und stand dann zufällig neben der Frau, die immer ausspuckte, wenn sie sah. Und diese Frau sah Erna weinen. Eigentlich wollte Erna stark sein in dem Moment, aber ja, sie konnte das nicht. Sie hat geweint und die Dame hat dann gleich gerufen, jetzt weinst du, schmeißt sie direkt rein in den Krempel und wollte Aufmerksamkeit auf Erna lenken. Das hat Gott sei Dank nicht funktioniert. Erna wurde nicht angegriffen oder irgendwie angefasst. Sie sah zu und hörte Krachen und Scheppern und Wasser und es war klar, dass die Wohnung verwüstet sein würde und ging dann zurück zum Friedhof und gegen Abend haben sie sich dann vom Friedhof weggetraut und sind zur Wohnung gegangen und haben dann ja, die ganze Zerstörung gesehen und infolgedessen ist die Mutter ohnmächtig geworden. Und das war eben der Moment, wo Erna klar wurde, meine Mutter ist eben auch nicht meine Mutter und eine Riesenheldin, sondern ein ganz normaler Mensch. Und für sie ist das eben auch extrem viel. Und ich muss jetzt erwachsen werden und mithelfen. Und ja, die Zerstörung war enorm. Es wurde Wasser in die Wohnung geleitet, sodass im Prinzip das ganze Schlafzimmer auch kaputt war. Das Essen, das noch in den Töpfen war, wurde an die Wand geschleudert. Und die Betten waren zerrissen und zerstört. Überall waren Federn, nasse Federn und der Kleiderschrank war umgeschmissen. Das ganze Porzellan zerdeppert. Also ja, im Prinzip hatte man die Wohnung komplett zerstört. Und in dem Zuge kam dann auch die Kriminalpolizei. In Kaiserslautern gab es keine Gestapo, sondern die Kriminalpolizei, die die Aufgaben erledigte, kam auf sie zu und sagte, sie müssten eben bis zu einer bestimmten Uhrzeit am Abend des Gauser-Falls verlassen haben. Sie wollten judenrein werden in Kaiserslautern und sie wurden ausgewiesen. In einer kurzen Beratung haben sie sich entschieden, zu dem Onkel zu gehen, einem Bruder von Jeanette Korn, der später ausgewandert ist, aber dann noch in Köln lebte. Und als sie anriefen, wurde auch klar, dass denen erstmal nichts passiert war. Und so sind sie nach Köln gegangen und dort auch erstmal ein paar Wochen geblieben, bis sich Ernas Mutter entschieden hat, zurück nach Kaiserslautern zu gehen. Ich fand das ganz interessant damals. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Nachdem sie ja eigentlich ausgewiesen waren, konnte sie aber unbehelligt zurückkehren. Das fand ich ganz interessant und komisch, aber anscheinend durfte sie zurück und niemand hat sie angesprochen und sie lebte dann wieder in Kaiserslautern, während Erna sich entschied, in Köln zu bleiben, weil sie eine Stelle in einem Altenheim bekommen hatte als Pflegerin.
Erna wurde einer älteren Frau zugeteilt, die einen künstlichen Darmausgang hatte. Diese Frau pflegte Erna ein Jahr lang.
Und das war ja mein Traumberuf. Ich habe sie gepflegt, ich bin mit ihr spazieren gegangen, ich habe mir vorgelegt, ich habe eben alles getan, was man so tun konnte. Und das Jahr ging vorbei und endlich bin ich ins Krankenhaus gekommen. Ich war ganz glücklich. Ich bin in das Krankenhaus eingezogen und ich habe mich sehr gefreut. Ich habe gerne gepflegt, ich habe gelernt, Schwester erst.
Erna begann ihre Ausbildung zur Krankenschwester im Jahr 1941. Zu diesem Zeitpunkt hatten die NationalsozialistInnen bereits damit begonnen, Menschen zu deportieren. Sie wurden zwangsweise in Ghettos, Arbeitslager oder Vernichtungsstätten verschleppt. Dort wurden sie vom Rest der Bevölkerung abgeschottet, unter lebensbedrohlichen Bedingungen ausgebeutet, schikaniert und ermordet.
Erna war auch darauf vorbereitet, dass es wahrscheinlich irgendwann sie und ihre Mutter treffen würde. Sie hatten bereits Koffer gepackt, die sie dann in den Schränken hatten und nur rausholen mussten. Und 1942 spitzte sich auch in Köln die Lage immer mehr zu. Die Menschen, die versucht hatten, sich umzubringen, weil sie einen Deportationsbescheid bekommen hatten, kamen ins Krankenhaus, in dem Erna arbeitete. Und auch Pflegerinnen und Krankenschwestern und Ärzte wurden immer mehr deportiert. Es wurden also weniger Leute im Krankenhaus. Und Erna bat ihre Oberin um einen Besuch zu Hause. Die hat aber abgelehnt, weil es einfach an Personal fehlte und die Situation immer schlimmer wurde. Erna ist aber trotzdem zur Gestapo in Köln und hat sich den Reisebescheid abgeholt und hat die Oberin vor vollendete Tatsachen gestellt. Wollte dann 4 Wochen ihre Mutter besuchen und nach 3 Wochen bei ihrer Mutter hat sie einen Brief von der Oberin bekommen, dass das Krankenhaus bereits evakuiert wurde, also geräumt wurde. Und die Kranken des Krankenhauses und die Mitarbeitenden dort schon ins Auffanglager gebracht wurden. Und von dort aus schrieb ihr die Oberin und im Nachhinein hat Erna versucht zu recherchieren und herausgefunden, dass von dem Auffanglager eigentlich alle auch deportiert wurden, die sie kannte. Also im Prinzip war sie erstes Glück, der Deportation entgangen zu sein, weil sie wäre dabei gewesen, wenn sie nicht sich diesen Urlaub erzwungen hätte bei ihrer Mutter.
Die damals 19-Jährige begann, in einer Eisengießerei zu arbeiten. Eine schwere und schmutzige Arbeit. Aber so konnte sie in der Nähe der Mutter sein. Über ein Jahr hat Erna dort gearbeitet, bis zum 6. Juli 1943. Das war der Tag, an dem sich alles änderte.
Und eines Morgens kam ein Nachbar mit dem Fahrrad angeradelt und sagte, Erna, du musst nach Hause, da ist was los, da sind Leute. Und als sie ankam, sah sie 2 Gestapo-Beamte bei ihrer Mutter, die bereits mit ihr sprachen. Und Erna fragte, was los sei und man sagte ihr, sie würden deportiert. Erna holte dann die Koffer und dann sagte der Beamte, nein, nur die Mutter, nicht du. Und dann hat Erna aber irgendwie das Gefühl gehabt, ich kann hier nicht alleine bleiben, ich will wissen, was mit meiner Mutter ist. Eben das, was mich immer in der Geschichte auch sehr beeindruckt hat. Die Entscheidung, ich gehe mit. Und der Beamte wollte das aber erst überhaupt nicht. Und Erna hat gepflegt und gebettelt und hat dann gesagt, ihr wollt doch judenrein werden, dann nehmt mich doch jetzt direkt mit, ob ich jetzt gehe oder in 2 Wochen, ist doch egal. Und so handelten sie eigentlich aus, dass sie bis nach Saarbrücken mitfahren dürfte. Sie stiegen ins Auto und wurden dann tatsächlich mit einem ganz normalen Auto und diesen beiden Beamten nach Saarbrücken ins Gefängnis gefahren. Verblieben dort 1 Woche und am Ende der Woche führte eben ein anderer Beamter mit ihr ein Gespräch darüber, was jetzt würde. Und sie sagte, sie möchte mit ihrer Mutter mit. Und der Beamte sagte, aber deine Mutter kommt nach Auschwitz. Und Erna sagte, sie wusste, was das bedeutete. Im Gegensatz zu vielen anderen, zum Beispiel auch meiner Großmutter, die immer sagten, sie wussten nichts, hat Erna gesagt, sie hat schon heimlich auch englisches Radio gehört und sie wusste sehr genau, was Auschwitz hieß.
Und dann haben sie ganz schreckliche Berichte gehört. Also ich wusste sehr wohl, was Auschwitz ist. Zum Beispiel, heute kam ein Zug mit sonst vielen Waggons in Auschwitz auf der Rampe an. Der Zug war 5 Tage unterwegs in der glühenden Hitze. Die Menschen konnten nicht zu essen, nicht zu trinken und mussten sich in einer Ecke des Zuges entleeren. Und als der Zug auf der Rampe ankam, man die Türen öffnete, die Waggontüren, fielen die Toten heraus und die Handvoll, die noch lebte, lief oben drauf in die Erschossene.
Und der Beamte fragte dann, willst du immer noch mit deiner Mutter? Und sie hat gesagt, ja, wo meine Mutter hingeht, will auch ich hingehen. Und der Beamte sagte, du wärst auch ein schlechtes Kind, wenn es nicht so wäre. Und bot ihr an, wenn sie bis zu einer bestimmten Zeit am Abend zurück sei mit ihrem Koffer aus Kaiserslautern, sie sollte den noch holen, dann dürfte sie mit. Und sie ist also losgefahren mit dem Zug, ihren Koffer holen, in großem Stress, Angst, ihre Mutter vielleicht doch nicht wiederzusehen, weil man auf das Wort eines Gestapo-Beamten auch nicht viel geben konnte, in großem Stress in den Zug gestiegen, durch Kaiserslautern gerannt zu ihrem Haus. Da war dann das Haus versperrt. Sie musste nochmal zur Polizei, die haben das Haus geöffnet. Sie hat versucht, noch Dinge einzupacken, die ihre Mutter gerne haben wollte. Der Koffer wurde aber zu groß, zu schwer und sie merkte, ich komme mit dem Koffer gar nicht mehr zum Bahnhof, ließ alles liegen, rannte wieder zum Bahnhof, um den Zug nach Saarbrücken zu bekommen. Und auch da ist ihr wieder etwas passiert, was sie immer wieder erwähnt hat, nämlich 3 Nachbarinnen haben das alles beobachtet und mitbekommen und brachten ihr den Koffer und ein bisschen was zu trinken an den Zug. Und so hat sie auch da nochmal wieder die Hilfe bekommen und ein bisschen Aufmunterung und hat es pünktlich mit Koffer und allem nach Saarbrücken geschafft und ist so mit der Mutter deportiert worden.
Von Saarbrücken über Frankfurt, Kassel und Leipzig wurden Erna und ihre Mutter in Richtung Auschwitz verschleppt. Auschwitz war der größte Konzentrationslagerkomplex der NationalsozialistInnen, der ab 1940 im besetzten Polen errichtet wurde. In der Vorstadt der polnischen Stadt Oświęcim wurde zunächst eine Kaserne umgebaut, in der vor allem polnische Gefangene untergebracht wurden. Dieser Teil wird auch Auschwitz I oder Stammlager genannt. Im Herbst 1941 begannen die NationalsozialistInnen mit dem Bau eines zweiten, deutlich größeren Teils, das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau bzw. Auschwitz II. Dort befand sich die größte Massenvernichtungsanlage im besetzten Europa. Zwischen 1940 und 1945 ermordeten die NationalsozialistInnen im Konzentrations- und Vernichtungslagerkomplex Auschwitz ca. 1,5 Millionen Menschen systematisch durch katastrophale hygienische Bedingungen, ungenügende Verpflegung, schwere körperliche Arbeit, medizinische Versuche, Massenerschießungen und Gas.
Sie sind Ende Juli 1943 in Auschwitz angekommen und sind als allererstes in diese berühmte Sauna gekommen. Das ist ja der Ort, wo den Menschen die Haare abgeschoren wurden und ihnen die Kleidung abgenommen wurde. Und sind dann in eine Quarantäne gekommen für einige Wochen. Und sie berichtet davon, dass sie dann da Gras essen mussten, weil es auch in dieser Quarantäne eigentlich gar nichts zu essen geben sollte. Und sie berichtet durchaus von ganz, ganz schlimmen Zuständen und wie sie dann eingeteilt wurden zum Arbeiten später. Und berichtet davon, dass sie mit ihrer Mutter zusammen in eine Arbeitskolonne eingeteilt wurde, die dafür zuständig war, das Schilf aus einem Teich zu reißen. Das waren die Teiche, in die später die Asche der Toten gekippt wurde. Und sie waren eben dafür zuständig, das Schilf herauszureißen, damit mehr Platz war. Und die Mutter stand weiter am Ufer und das Schilf wurde so weitergegeben. Und Erna war eben aber als junges Mädchen und Arbeitskraft weit in den Teich hineingestiegen und arbeitete wochenlang in der Nässe. Und dadurch, dass sie auch keine Wechselkleidung hatten und es kalt wurde abends dort, keine Decken und so weiter und im Stroh geschlafen wurde, entwickelte Erna dann in Auschwitz eine Phlegmone, so eine Bindegewebsentzündung, die durchaus auch sehr sichtbar war. Und da es in Auschwitz ja die Kontrollen gab und die Menschen sich nackt vor den Wärtern zeigen mussten, wurde diese Krankheit schnell entdeckt und sie wurde in den Todesblock geschickt, der Block 25, der dazu gedacht war, die Frauen und Männer zu sammeln, die erkrankt waren und dann später eine Vergasung mit durchzuführen.
Auf Block 25 waren die ganze Zeit, dass wir konnten nichts mehr zu essen. Wir durften auch nicht mehr zum Latrin. Zu dem Zug stand im ganzen Block verteilt einer, wo die Frauen sich darauf entgehen mussten. Und der Block war so voll, ich habe keinen Platz mehr gefunden zum Stehen. Nicht zum Liegen schon mal gar nicht. Und ich bin dann schließlich unter so einer Kurve gekrochen.
Und als dann am Morgen die Türen aufgingen und die Frauen herausgetrieben wurden, herrschte eine furchtbare Verzweiflung. Sie beschreibt in den Gesprächen immer wieder grausame Szenen, in denen Frauen sich die Haare noch, die anscheinend noch vorhanden waren, ausrissen, die sich die Haut aufkratzten, schrien und weinten. Und Anna sagt, in diesem Tumult hat sie das Gefühl gehabt, sie gibt das jetzt in Gottes Hände. Also sie beschreibt, wie sie sowas denkt, wie ich würde leben wollen, aber wie du willst. Ich gehe mit, ich mache, was du sagst. Und wie sie dann aber darum bittet, ich wünsche mir noch einmal die Sonne zu sehen. Und laut Annas Erinnerung war dann in dem Moment die Sonne zu sehen und sie fühlte sich getröstet und hat dann ihr Leben dem Schicksal überlassen und hörte aber im letzten Moment, wie jemand ihre Nummer rief und ist wie ferngesteuert zu dem Offizier gegangen, der sie gerufen hat, und der hat sie am Arm gepackt, gemurmelt, du hast mehr Glück als Verstand, und wieder zurück in den Block gebracht, in den Block 25. Dort stand sie mit einigen anderen Frauen ganz bedröppelt, wusste gar nicht, wie ihr geschah und was passieren sollte, und eine andere Frau, die dort auch hingebracht wurde, sagte, und kommst du auch nach Ravensbrück? Und sie verstand das erst gar nicht, bis ihr dann klar wurde, sie sollte in ein anderes Lager verlegt werden. Und sie hatte diesen Moment, dass wir gehen jetzt alle ins Gas, einfach überlebt. Ein unfassbarer Segen natürlich. Sie war froh, auch wenn man nicht genau wusste, jetzt was auf sie zukommt. Und eine andere Frau, die auch dort war, sagte, Mensch, bist du nicht Erna? Du bist doch die Tochter von Jeanette. Jeanette ist völlig verzweifelt. Die will sich umbringen am Zaun, weil sie denkt, dass du stirbst oder dass du schon tot bist. Wir müssen ihr Bescheid sagen. Und Erna hat dann nicht lange nachgedacht und hat was sehr Verbotenes getan. Sie ist einfach durchs Lager gegangen. Eigentlich hätte sie da am Block warten müssen, aber sie wollte zu ihrer Mutter, sie wollte verhindern, dass die sich verzweifelt umbringt, und hat ihre Mutter auch gefunden und konnte sich von ihr noch verabschieden. Also ihre Mutter wusste, dass Erna noch lebt und dass Erna verlegt werden würde. Sie mussten sich damit aber auch verabschieden. Ernas größter Wunsch war ja, das hatte ich ja schon beschrieben, bei ihrer Mutter zu bleiben. Ich gehe dahin, wo auch meine Mutter hingeht. Das war nun aber nicht mehr möglich, das war beiden Frauen klar. Aber Ernas Mutter war sehr dankbar darum, weil sie eine Ahnung hatte, dass das für Erna vielleicht besser sein würde als in Auschwitz. Und sie hat Erna dann etwas gesagt, das ihr ganzes Leben bestimmt hat. Und ich glaube, dass Erna sehr angetrieben hat. Und zwar hat sie gesagt, Erna, du wirst überleben und du wirst erzählen, was sie mit uns gemacht haben.
Das, was Ernas Leben in Auschwitz gerettet hat, war die Ehe ihrer Eltern. Wie wir am Anfang dieser Folge erzählt haben, war Ernas Mutter Jüdin und ihr Vater Protestant. Diese Ehe galt damals als Mischehe und Erna somit als Halbjüdin. Menschen, die nach Nazirecht als Halbjuden und Jüdinnen kategorisiert wurden, sollten nicht direkt getötet, sondern noch zur Arbeit gezwungen werden. So wurde Erna im September 1943 ins Frauen-KZ Ravensbrück deportiert. Dass ihre Mutter Jeanette schon kurze Zeit später, am 8. November 1943, ermordet wurde, erfuhr Erna aber erst viele Jahre später.
Also sie kam in ein anderes Lager, die Zustände waren andere, sie hatte da eher ein ruhigeres Leben. Es gab natürlich Zwangsarbeit, es war ein Lager und zwar aber eben kein Vernichtungslager mehr. Erna hatte Kleidung, sie konnte ein ganz paar Habseligkeiten sammeln, zum Beispiel einen Kamm. Sie entwickelte wieder ein bisschen ja, Menschsein. Sie machte sich wieder ein bisschen fein und achtete wieder auf ihr Äußeres, was ihr sehr wichtig war. Sie verbrachte dort ihren 20. Geburtstag, der für sie wichtig war, weil sie gesagt hat, ich wollte mich einfach nochmal wieder wie ein Mensch fühlen. Ich wollte das Gefühl haben, ich bin kein Tier und ich bin nicht nur gezwungen. Und so hatte sie für ihren Geburtstag immer wieder Brot zurückgelegt und wollte eigentlich an dem Geburtstag ganz viel Brot essen, um mal richtig satt zu sein. Allerdings wurde in der Nacht vor dem Geburtstag das Brot gestohlen und sie hatte morgens doch gar nichts und war dann irgendwie so enttäuscht und so traurig und hat aber den Gedanken gefasst, ich mache jetzt aber nicht, was man von mir will. Sie sollte an der Walze arbeiten, eine schmerzhafte Arbeit, weil die Walze immer mal wieder an die Füße rollte und man sich verletzte. Und so hat sie sich morgens gesagt, ich mache das einfach nicht und konnte aber natürlich jetzt nicht hingehen und sagen, ich mache es nicht, sondern hat dann die Chance genutzt, dass ein paar andere gefangene Frauen an ihr vorbeiliefen und sie mischte sich unter die Gruppe und ging dann einfach weg von der Arbeit. Und das ist Gott sei Dank einfach nicht aufgefallen. Also so hat sie sich im Kleinen dann tatsächlich auch ein bisschen wieder ihre Würde zurück erkämpfen können.
Ab Januar 1944 musste Erna für Siemens und Halske Zwangsarbeit leisten und Telefone für U-Boote bauen. Aber schon gegen Ende des Jahres zeichnete sich das Kriegsende ab. Im April 1945 wurde die Produktion eingestellt. Die alliierten Truppen rückten vor, es wurden Lager geräumt, Häftlinge verlegt und auf Todesmärsche geschickt. So auch Erna. Ende April 1945 wurden sie und hunderte andere Häftlinge auf Marsch geschickt.
Sie hat da dann ihre beiden Freundinnen wieder getroffen, die Schwestern Weiß, die für sie im Nachhinein auch nochmal wieder lebensrettend waren, weil dieser Marsch war sehr, sehr anstrengend, sehr lang. Sie mussten laufen, wurden auch gehetzt, getrieben, immer weiter und es gab wenig Pausen und eines Abends durften sie sich aber mal hinlegen und ein bisschen schlafen und nach der Pause wollte Erna eigentlich gar nicht mehr aufstehen. Also sie hat gesagt, es lohnt sich doch gar nicht, ich sterbe doch hier eh irgendwo, warum soll ich nochmal aufstehen? Und eine der Schwestern sagte, komm, jetzt hast du es so weit gebracht, steh auf und lauf, wir schaffen das noch. Und das war Glück, weil wenn sie lieben geblieben wäre sie wahrscheinlich dort gestorben oder sogar erschossen worden. Das ist ja durchaus auch Praxis gewesen. Und so ist sie weitergelaufen, hat sich motivieren lassen von ihren Freundinnen, die ihr dann ausgemalt haben, was passieren würde, wenn sie es überleben würden.
Mit hängenden Köpfen und schleppenden Füßen sind wir da schon dort über die Straßen. Und dort hat sich immer weiter auseinandergezogen. Und das ging vielleicht eine Stunde. Und wir konnten nicht mehr. Die Füße taten mir weh. Alles tat mir weh. Und schlapp war man. Und auf einmal sehen wir, dass bei uns die Frauen lachen, weinen, sich umarmen. Da kommt ein amerikanischer Jeep auf uns zu. Die Soldaten winken. Da haben wir begriffen. Wir sind plötzlich frei. Wir stehen auf der Straße und sind plötzlich frei.
Erna kehrte im November 1945 nach Kaiserslautern zurück. Dort machte sie sich auf die Suche nach Familienmitgliedern. Mit Erfolg. Alle Geschwister von Ernas Mutter hatten überlebt. Also ging Erna zu ihrer Tante und lebte vorerst bei ihr. Dort lernte Erna auch ihren späteren Ehemann Josef kennen.
Die beiden haben 3 Kinder bekommen und sind dann relativ schnell auch von Köln nach Laden gezogen, Laden im Emsland. Das ist der Ort, wo sie dann eben auch jetzt bis zum Schluss gelebt hat. Und haben dort eine Familie gegründet. Und in den 70er Jahren hatte die Familie den Gedanken, nach Israel auszuwandern und Laden zu verlassen, einfach nochmal in ein anderes Land zu gehen, ein Land für die jüdischen Menschen und hatten dort auch ein Grundstück gekauft und schon alles soweit hergerichtet, die Kinder sollten mit und es war alles klar, bis dann ihr Mann einfach nicht mehr aus dem Bett aufstehen konnte und sie konnten sich das nicht erklären, der Arzt hatte schon rausgefunden, dass es nichts Körperliches war und sie waren unsicher, was jetzt passieren würde und dann hat ein Psychologe eben herausgefunden, dass der Mann einfach psychisch das nicht überstehen konnte. Also der konnte Laden nicht verlassen. Er konnte nicht nach Israel. Der Josef ist auch ein Jude gewesen und hatte schon vor dem Krieg eine Frau und ein Kind. und wurde dann mit der ganzen Familie deportiert. Insgesamt war Josef 6 Jahre im Konzentrationslager in Sachsenhausen, Neuengamme und auch in Auschwitz und hat seine Frau und sein erstes Kind auch im Lager verloren. Und Laatten war eben der Ort, wo er mit denen gelebt hatte und er konnte dann nicht weg. Als klar war, sie sagen die Auswanderung wieder ab, ging es ihm auch wieder besser. Es ging um Laatten und diesen Ort. Und Erna sagte, sie musste sich damals ein bisschen entscheiden, weil einige Kinder von ihr waren schon in Israel. Gehe ich zu meinen Kindern oder mit meinem Mann? Und es war dann aber eine Entscheidung für ihren Mann. Die Kinder waren auch nicht mehr so klein. Und so blieb sie in Laatten. Auch ihr Leben lang dann noch. Sie ist dann auch nicht weggegangen, als in den 80ern ihr Mann starb. Letztlich hat sie mit ihren Kindern gelebt und die großgezogen. Und in den 90ern irgendwann kam das erste Mal ein Journalist auf sie zu und bat sie, über ihre Geschichte zu sprechen. Und bis dahin hatte sie tatsächlich nur mit ihrem Mann darüber gesprochen. Also sie hatte nicht öffentlich über ihre Geschichte gesprochen und auch mit ihren Kindern nicht wirklich. Also sie haben versucht, das von den Kindern fernzuhalten. Und der Journalist sprach sie eben auf ihre Geschichte an und wollte ein Interview. Und erst dann hat sie angefangen, öffentlich zu sprechen und auch immer mehr dann vor Schulklassen gesprochen und auch vor großen Menschenmassen ihre Geschichte erzählt. Vorher war das überhaupt kein Thema. Und als wir mal gefragt haben, warum sie nicht eher erzählt hat, hat sie gesagt, mich hat ja keiner gefragt. Und was sie berichtet hat, war eigentlich, dass sie nicht das Gefühl hatte, dass man es vorher hätte hören wollen. Die Gesellschaft war noch nicht bereit dafür, den Opfern so zuzuhören und einzugestehen, was passiert war. Und das ist ja auch die Zeit, in der die meisten Überlebenden angefangen haben zu sprechen, die 90er Jahre. Und so eben auch Erna und von da an aber auch immer. Also ich habe sie immer wieder auch in den letzten Jahren auf Veranstaltungen getroffen, in denen sie gesprochen hat. Und es hat das sehr, sehr wichtig genommen, sehr ernst. Ich hatte ja auch von dem Auftrag ihrer Mutter erzählt auf der Lagerstraße, wo sie gesagt hat, du wirst überleben und du wirst erzählen, was sie mit uns gemacht haben. Und das hat sie gemacht. Das hat sie wirklich die letzten Jahre so, so viel gemacht und sehr, sehr ernst genommen. Sie hatte auch mal einen Morgen, wachte sie auf und ihr Gesicht war ein bisschen gelähmt und sie ist trotzdem erst noch in die Schule, hat erzählt und dann erst zum Arzt und hat letztlich einen kleinen Schlaganfall ignoriert, einfach weil es ihr so wichtig war, diese Geschichte zu erzählen.
Erna de Vries starb am 24. Oktober 2021, kurz nach ihrem 98. Geburtstag.
Die Nachricht war traurig, einfach unfassbar traurig. Auch wenn man weiß, dass das passiert und wenn wir alle wissen, dass die Zeitzeugen sterben werden, einfach des hohen Alters wegen, ist das ein Riesenverlust, eben weil sie gar nicht mehr sprechen kann und sie das so wichtig empfunden hat. Aus dem Gespräch mit Erna habe ich für mich einen Satz mitgenommen, den ich nie vergessen werde. Das ist der Satz, das Schweigen bringt die Menschen einander auch nicht näher. Wir sollten lernen, aufeinander zuzugehen. Und genau diese Botschaft bewundere ich so an Erna, dass sie auf Menschen zugegangen ist, ihre Geschichte immer wieder erzählt hat, dass sie sich wirklich teilweise auch hingesetzt hat in Räume, wo schätzungsweise 300-400 Leute saßen. Also ich war bei Veranstaltungen auch in ehemaligen Lagern mit ihr, wo wirklich, es war voll, es waren Leute über Leute. Ich weiß gar nicht, wer sich traut, in so großen Hallen zu sprechen vor Menschen. Und Erna hat sich einfach hingesetzt und ihre Geschichte erzählt. Man weiß ja nie, wer unter den Menschen ist, was da für Fragen kommen, ob man Anfeindungen erlebt. Das habe ich Gott sei Dank nicht miterlebt. Ich weiß nicht, ob Erna das mal passiert ist, aber ich fand den Mut großartig. Und ich fand diese Botschaft, wir dürfen nicht schweigen, wir müssen aufeinander zugehen, immer einen großen Antrieb für mich. Und das habe ich mitgenommen. Nicht schweigen, sprechen. Und das ist etwas, was ich auch also über die Geschichte des Holocaust hinaus für mein Leben gelernt habe von Erna.
So wie Erna einen Auftrag von ihrer Mutter bekommen hat, so hat sie auch einen Auftrag für uns und für euch.
Zum Ersten, dass es nicht vergessen wird, dass gewarnt wird. Zum Zweiten, dass es nicht allein meine Geschichte ist, sondern die Geschichte von Hunderttausenden, die von zu Hause weggerissen worden sind, wie ich auch, die in ein Lager eingesperrt worden sind, wie ich auch, die Hunger erlitten und Flügel und ich bin vom Tod verschont bin.
Wenn euch diese Überlebensgeschichte auch berührt hat und ihr euch jetzt fragt, was kann ich tun, dass sie nicht in Vergessenheit gerät, dann werdet selbst zu ZweizeugInnen. Teilt diese Geschichte, erzählt sie weiter. Besucht uns auf unserer Website unter www.zweizeugen.de und folgt uns auf Instagram unter @zweizeugen. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert unseren Podcast und verpasst auf keinen Fall die nächsten Folgen. Geschichten, die bleiben, ist eine Produktion von Zweizeugen e.V. mit freundlicher Unterstützung von Achtung Broadcast. Redaktion und Vorproduktion Susanne Siegert und ich, Bernadette Schendina. Ton und Schnitt Silvan Oschmann. Wir bedanken uns bei der GAG Immobilien AG, die uns bei der Realisierung dieser Folge unterstützt hat. Wenn auch ihr als Unternehmen unseren Verein als Fördermitglied unterstützen möchtet, dann findet ihr alle Infos dazu auf unserer Website unter Unternehmensmitgliedschaft. Ihr habt in dieser Folge eine Überlebensgeschichte und Zitate eines Zeitzeugen oder einer Zeitzeugin gehört. Dabei handelt es sich um seine oder ihre persönlichen Erinnerungen. Es ist wichtig zu beachten, dass sich Erinnerungen im Laufe des Lebens verändern können und nicht immer historischen Fakten entsprechen.